Israel schon große Schäden verursacht und Opfer gefordert haben. Und es sieht nicht danach aus, dass die Attacken bald aufhören. Welche Ziele verfolgt Israel? Fragen gleich an unseren Korrespondenten. Jetzt Meldung mit Patrick Buchmüller.
Israel wird weiter von Raketen aus dem Iran beschossen. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es unter anderem im Großraum Tel Aviv mehrere Einschläge. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. Der Iran hat inzwischen angekündigt, dass er aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen will. In Berlin ist ein Gedenkstein für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht worden. Der Findling soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, mit dem Denkmal werde ein Signal gesendet. Kerstin Reinsch, RBB 24.
Abraham sprach davon, dass es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung gegeben habe, wie das Gedenken gestaltet werden könne. Dabei sei es wichtig, nicht nur einen Ort zu haben, sondern auch den historischen Hintergrund zu erklären. Deshalb solle der Gedenkort schrittweise ausgebaut werden. Außerdem soll dort künftig ein deutsch-polnisches Haus entstehen als Ort der Begegnung. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen.
Deutsche Ermittler haben in einer international koordinierten Aktion eine der größten kriminellen Handelsplattformen im sogenannten Darknet abgeschaltet. Ein 30-jähriger Deutscher wurde laut Behörden im spanischen Barcelona festgenommen. Er soll das Netzwerk mit anderen zusammen betrieben haben. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitgeteilt haben, wurden auf der Plattform mit dem Namen Archetype Market vor allem Drogen gehandelt. Dabei sollen bei den kriminellen Machenschaften mindestens 250 Millionen Euro umgesetzt worden sein. Bundesgesundheitsministerin Wagen will den Bericht über die sogenannte Maskenaffäre nicht veröffentlichen. Grund seien der Datenschutz und laufende Gerichtsverfahren. Der Bericht der Sonderermittlerin Suthoff hat Vorwürfe gegen den ehemaligen Gesundheitsminister Spahn untersucht. Er soll während der Corona-Zeit Schutzmasken zu teuer eingekauft haben. Laut Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird Spahn in dem Bericht belastet. Er soll den Auftrag ohne Ausschreibung an ein Unternehmen aus seiner Heimat vergeben haben. Die Maskenaffäre soll auch Thema in der nächsten Sitzung des Haushaltsausschusses sein. In Berlin und weiten Teilen Brandenburgs wird das Grundwasser immer knapper. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, in Auftrag gegeben hat. Den Angaben zufolge gibt es in ganz Berlin sogenannten Wasserstress. Das bedeutet, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich neu bildet. Besonders betroffen ist der Südosten der Hauptstadt. In Brandenburg leiden laut der Studie 15 von 18 Landkreisen unter Wasserstress. Das sei ein Problem, sagte ein BUND-Sprecher. Denn das Brandenburger Trinkwasser werde zu mehr als 90% aus Grundwasser gewonnen. Die Klimakrise verschärfe die Wasserknappheit weiter. Der BUND fordert deshalb, dass der Wasserbedarf gesteuert wird. Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit hat ein Prozess um einen versuchten Brandanschlag begonnen. Ein 35-Jähriger soll versucht haben, die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und den Mann zu töten. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
Mehr als 10 Liter Superplus-Kraftstoff soll der Angeklagte vor der Wohnungstür des Nachbarn ausgekippt haben. Das explosive Gemisch soll in die Wohnung des Opfers geflossen sein. Als die alarmierte Polizei kam, hatte der 35-jährige Angeklagte Russe laut Zeugenaussagen behauptet, die Polizisten hätten dem Nachbarn das Leben gerettet. Er sei Nazi und habe den ausländischen Nachbarn töten und wegen der Wohnungsnot lange in den Knast kommen wollen. Ein Gutachter überprüft im Verfahren bis Anfang Juli, ob der Angeklagte nach dem Prozess in die Psychiatrie muss.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und verbreitet trocken. Dazu ist es recht windig. Aktuell sind es in Berlin-Friedrichshagen 18 und in Spandau 19 Grad, in Nauen 17 und Frankfurt-Oder 19 Grad. Morgen dann mehr Sonne als Wolken und es wird wieder wärmer. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Clemens Schulze ist mein Name. Schönen guten Tag. Tag 4 der Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran. Und von hier aus betrachtet scheinen die gegenseitigen Angriffe heftiger zu werden. Die israelische Armee attackiert Raketenbasen und Kommandozentralen. Der Iran antwortet mit Raketenangriffen auf Städte in Israel. Die Zahl der Opfer auf beiden Seiten steigt. Israel nimmt offenbar zunehmend den iranischen Militär- und Machtapparat ins Visier. Nahostkorrespondent Jan-Christoph Kitzler beobachtet die Lage von Tel Aviv aus. Ich habe ihn vorhin gefragt, ob es inzwischen um einen Sturz des Mullah-Regimes geht und nicht mehr nur um das Ausschalten militärischer Anlagen.
Also das ist das, was Israel sicherlich in der fernen Zukunft gerne hätte. Das ist auch entsprechend Aussagen von Benjamin Netanyahu, des Premierministers, der sagt, er möchte das Gesicht des Nahen Ostens verändern. Und da ist natürlich der Iran und das Regime dort der Endgegner. Und wenn man da einen Regimewechsel herbeiführen kann, dann ist das etwas, was Israel gerne möchte. Man hatte ja auch vor diesem Regime mit dem Regime des Schah gute Beziehungen, auch geradezu Kooperation zwischen Israel und Persien damals. Also das war eine Geschichte, die aus israelischer Sicht positiv ist. Dahin möchte man zurück. Die Angriffe jetzt, die weiß ich nicht, ob die das gerade befördern. Einerseits natürlich schaltet man gezielt hohe Vertreter des Regimes in Teheran aus. Auf der anderen Seite treffen die Angriffe nach allem, was wir hören, auch immer mehr die Zivilbevölkerung im Iran. Und ob das dann sozusagen die Stimmung dahin bringt, dass die Menschen sich gegen das Regime wechseln, das kann man, glaube ich, bezweifeln.
Die Angriffe auf die iranische Zivilbevölkerung scheinen auch tatsächlich Lücken bei der iranischen Abwehr zu zeigen. Die Iraner, die haben gestern nun angeboten, nicht mehr anzugreifen, wenn Israel seinerseits seine Attacken einstellt. Wie kam denn das in Israel an?
Ja, das ignoriert man hier weitgehend, weil man tatsächlich ein konkretes Ziel hat. Und das ist, das iranische Atomprogramm und das Raketenprogramm zu zerstören oder zumindest um viele Jahre zurückzuwerfen. Und dafür braucht man längere Angriffe. Das Atomprogramm gerade, das ist tief in die Erde eingegraben zum Teil. Da muss man mit schweren, bunkerbrechenden Bomben arbeiten. Jetzt erstmal hat man sich darauf konzentriert, tatsächlich Lufthoheit in weiten Teilen des Iran zu haben. Heute meldet die israelische Armee, das sind natürlich Angaben, die man immer mit Vorsicht genießen muss, dass ein Drittel der Abschussanlagen für Raketen inzwischen zerstört sei. Das heißt, umgekehrt zwei Drittel gibt es noch und die will man sicherlich auch zerstören, um die Bedrohung, die jetzt hier jede Nacht zu erleben ist, tatsächlich mit Angriffen aus dem Iran, um die auszuschalten. Und das ist deswegen noch ein längerer Ansatz. Deswegen denkt man jetzt noch gar nicht daran, die Waffen schweigen zu lassen, weil man eben dieses Ziel hat, das Atomprogramm zu zerstören. Wenn man auf halber Strecke stehen bleibt, so sehen das hier viele Kommentatoren, dann ist das Risiko eigentlich noch größer, denn dann hat man nicht viel gewonnen und gleichzeitig hat man ein mehr radikalisierteres Regime, das noch mehr als bisher schon davon überzeugt ist, dass man die Atombombe braucht.
Sie haben es schon gesagt, Iran reagiert mit Raketenbeschuss auf Israel. Diese Raketen, die schlagen im ganzen Land ein. Wie wirkt denn das? Wird einfach drauf losgeballert, egal wohin, oder schießt der Iran gezielt?
Also es ist gezielt und auch nicht gezielt. Also gezielt im Sinne von, dass viele Raketen auf einmal abgefeuert werden. Das sind Salven von 80 oder 100 Raketen, die auf einmal losgeschickt werden. Die sind auch ziemlich konzentriert auf bestimmte Gebiete. Das sieht man immer, wenn man dann den Nachthimmel beobachtet in Aufnahmen. Das zieht sich zum Beispiel hier auf die Innenstadt von Tel Aviv, wo das Verteidigungsministerium sitzt und wo die Armee ihr Hauptquartier hat. Das ist ein Ziel, was mit vielen Raketen getroffen werden soll. Und wenn dann eben viele Raketen auf einen Ort kommen, dann überfordert das die sehr, sehr gute israelische Luftabwehr. Und dann gibt es immer wieder auch Einschläge. Nicht gezielt, weil es diese Einschläge dann eben auch in Vierteln gibt, in denen Zivilisten wohnen, in denen dann Häuser, Privatgebäude zerstört werden, in der ja ganze Wohnblöcke dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sind eindeutig keine militärischen Ziele. Und dort gibt es eben auch die Toten und Verletzten. Heute Nacht zum Beispiel 8 Tote, Dutzende Verletzte. Auch hier in Tel Aviv gab es Tote, auch im Norden in Haifa, wo es ja auch den wichtigen Hafen gibt. Also insofern, ja, ist das einerseits ein gezieltes Vorgehen. Andererseits sind die Waffen dann doch nicht so präzise, dass sie die militärischen Ziele, die der Iran wahrscheinlich im Blick hat, tatsächlich treffen wird.
Und zum Schluss, wie reagieren die Israelis, die Bürger auf die Eskalation?
Also die Stimmung ändert sich ein bisschen. Am Freitag, als Israel begonnen hatte mit den Angriffen auf den Iran, da gab es viel Einverständnis, auch fast ein bisschen Jubel bei einigen, dass eben die Regierung jetzt versucht, diese Bedrohung, die in der iranischen Atombombe, die ja kurz vor Ende der Produktion war, nach israelischen Angaben, dass man diese Bedrohung jetzt angeht und ausschalten will. Dafür gab es Zustimmung. Das sehen wahrscheinlich immer noch die Mehrheit der Israelis, sehen das so. Aber inzwischen ist man doch geschockt von dem, was da jede Nacht aus dem Iran ankommt an Raketen. Das Sicherheitsgefühl hat sich nochmal deutlich verschlechtert. Die Menschen sind viel in den Schutzräumen und sind auch sehr besorgt, dass es hier weitere Treffer und so gibt. Also viele Menschen versuchen zum Beispiel auch Tel Aviv, die Stadt, zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen, zum Beispiel auf dem Land. Aber das können natürlich nicht alle. Alle anderen sind in den Schutzräumen und warten dann auf die nächsten Angriffswellen, möglicherweise wieder heute Nacht.
Soweit also die Einordnung unseres Nahostkorrespondenten Jan-Christoph Kitzler über die Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran. 2:10 ist es jetzt. Zu viele Ferienwohnungen, zu wenig Mietwohnungen. In Berlin ist das ein bekanntes Problem, aber nicht zu vergleichen mit der Situation in Spanien. Ob auf den Balearen oder in den großen Städten, es regt sich großer Widerstand. Am Wochenende haben Zehntausende gegen zu viel Tourismus protestiert. Was die Menschen dort vor allem stört, erklärt Spanien-Korrespondentin Julia Macher.
Die Jobs im Tourismus sind schlecht bezahlt, die Arbeitsbedingungen hart und die Mieten sind gerade in Großstädten wie Barcelona oder auf Urlaubsinseln wie den Balearen so hoch, dass nicht mehr viel Geld zum Leben bleibt. Und das treibt viele Menschen auf die Straße, zum Beispiel Vanya Arana, die in einem Luxushotel Zimmer putzt. Sie sagt, wir wollen diesen Makrotourismus nicht mehr. Er verschlechtert unsere Arbeitsbedingungen und lässt uns verarmen. 90% von uns sind chronisch krank. Wir wollen nicht mehr für weniger als 1 Euro ein Zimmer putzen. Wir wollen nicht mehr nur mit 800, 900 Euro im Monat abgespeist werden, wenn allein die Monatsmiete mehr als 1000 Euro kostet.
Das sagt also eine Demonstrantin. Und das alles bedeutet aber nicht, dass Spanien künftig kein Urlaubsland mehr sein möchte, schätzt unsere Korrespondentin ein.
Es muss jetzt niemand Angst haben, dass er nach Landung in Spanien aus Wasserpistolen beschossen oder im Restaurant blöd angepöbelt wird. Ärger und Wut richten sich in erster Linie gegen die Politik, denn die reguliert nach Meinung vieler viel zu lax. Nur wer zufällig in eine Demo gerät, bekommt möglicherweise so ein Tourist-Go-Home entgegengeschleudert. Wer allerdings eine Ferienwohnung über Plattformen wie Airbnb bucht, der sollte darauf achten, dass die eine ordnungsgemäße Lizenz hat. Denn das Geschäft mit den Urlaubswohnungen gilt als einer der Preistreiber auf dem Wohnungsmarkt. Und besonders sauer ist man auf die, die Regeln ignorieren.
In Spanien wird also gegen zu viel Tourismus demonstriert, die Einordnung von Korrespondentin Julia Macher. Nach Brandenburg. Der Ausbau der Windenergie ist hier in vollem Gange. Schön könnte man meinen, so können wir ja nach und nach weniger CO2 ausstoßen und uns auch weniger abhängig machen von irgendwelchen anderen Ländern und so also von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Aber die sogenannte Verspargelung der Landschaft mit den vielen Windrädern findet nicht jeder schön. Vor allem bei betroffenen Anwohnern ist sie umstritten. In Eberswalde tüftelt das Unternehmen Enerkite schon seit über 10 Jahren an einem alternativen System, um aus Wind Strom zu machen. Mit Drachen möchte sie den Wind ernten. Ist das eine Alternative zu Windrädern? RBB24-Reporter Philipp Gerstner hat bei der Vorstellung des Prototyps mal nachgefragt.
Noch liegt der überdimensionale Drachen von Enerkite auf 2 Holzböcken. In einem Hangar auf dem ehemaligen Flughafen Tegel zeigt das Eberswalder Unternehmen zum ersten Mal den Prototypen ihres fliegenden Kraftwerks. Ab nächstem Jahr sollen hier die Testflüge beginnen. Dann soll der 8 Meter breite Carbonflügel Wind zu Strom machen. Gehalten wird er nur von einer containergroßen Bodenstation mit Kran und Stahlseilen. Und genau in diesem Aufbau sieht Geschäftsführer Florian Breipohl einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Windrädern.
Wir haben etwa 90% weniger Materialeinsatz pro Ertrag Kilowattstunde. Wir sind kaum sichtbar, fallen also im Naturraum kaum auf. Und wir sind auch wieder rückbaubar, ohne dass etwas hinterlassen wird, auch kein Fundament.
Außerdem kann der Drachen schon bei schwachen Brisen aufsteigen. Dazu wird er mit Drehung des Kranarms 200 Meter in die Höhe gebracht. Ab dort wird der Strom geerntet. Der Drachen steigt auf und bringt dabei eine Seilwinde zum Drehen. Die erzeugt den Strom. Nach 100 Metern wird ein kleiner Teil der Energie genutzt, um den Drachen wieder Richtung Boden zu ziehen. Die ursprüngliche Idee kommt aus der Technischen Universität Berlin. Vor rund 2,5 Jahren zog Enerkite nach Eberswalde. In den ehemaligen Kranbauhallen hat das Unternehmen den neuesten Prototypen zusammengeschraubt. Schon vorher testeten sie ihr System mit anderen Drachen. Sollten die Testflüge auch für das neue Modell gut verlaufen, könnte das Kraftwerk schon bald einfach mit dem LKW angeliefert werden und nach kurzem Aufbau Strom produzieren.
Die ist so hochgradig mobil, dass wir die eigentlich in 2 Stunden aufbauen können. Das ist ein bisschen eine Frage, hat man einen Stromanschluss, um den Strom, den man generiert, auch abzuführen? Hat man eine Aufstiegsgenehmigung? Aber rein technisch brauchen wir sehr, sehr wenig Standortvorbereitung.
Meint Peter Kövesti, der Projektleiter der Bodenstation. Mit einer Leistung von 100 Kilowatt kann die Anlage Strom für rund 200 Haushalte produzieren. Großen Windrädern macht sie damit aber keine Konkurrenz. Das System ist eher für kleine Betriebe gedacht, die sich selbst versorgen möchten oder sogar für den Katastrophenfall.
Winddrachen zur Energieerzeugung aus Eberswalde. Philipp Gerstner hat sich das mal für uns angeschaut.
RBB 24 Inforadio Sport.
Weltklasse-Tennis gibt es in dieser Woche in Berlin zu bewundern. Die besten Tennisspielerinnen der Welt schlagen auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß in Grunewald auf. Das Rasenturnier dient den Profis als willkommene Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Und RB24-Sportreporter Guido Ringel beobachtet für uns die Berlin Tennis Open. Guido, wer gehört denn zu den Favoritinnen?
Naja, es ist, du hast es ja angedeutet in der Anmoderation, es ist ein Weltklassefeld. Hier ist wirklich die Crème de la Crème. Das wird eigentlich jedes Jahr so annonciert und angedeutet und dann sagen viele kurz vorher ab. Aber in diesem Jahr sind sie wirklich alle da. 9 von 10 aus der Top 10 Weltrangliste, das ist mal eine Aussage. Und deswegen sind natürlich im Grunde genommen alle, die unter diesen Top 10 zu finden sind, mit Favoritinnen. Aber wenn man sich jetzt auf 2 Namen festlegen müsste, dann könnte man hier träumen von einem Traumfinale, nämlich die Nummer 1 gegen die Nummer 2, Arina Sabalenka gegen Coco Gauff. Das haben wir gerade so in Paris bei den French Open, also bei einem Grand Slam Turnier erlebt. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass das auch hier in Berlin der Fall sein könnte. Und das wäre natürlich geradezu eine würdige Paarung für dieses Turnier.
Das kann man wohl sagen. Allerdings nun eine deutsche Spielerin ist am Start. Um wen handelt es sich?
Es ist Eva Lüß, das ist die momentan beste deutsche Tennisspielerin, Nummer 60 der Welt, trotzdem die beste Deutsche. Das ist ein kleiner Hinweis auf das Niveau in der Spitze der aktuellen Damenrangliste in Deutschland. Sie ist hier mit einer sogenannten Wildcard vom Veranstalter ausgestattet worden, darf also direkt im Hauptfeld starten. Sie hat heute noch am späteren Nachmittag das erste Match dann hier zu bestreiten für sie, allerdings gegen eine Top-10-Spielerin, Paula Badosa aus Spanien. Es ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Eva Lüß hier eine Runde weiterkommt.
Mal die Hintergründe, Guido. In der Steffi-Graf-Arena platzte ja der Center Court beim Damenturnier aus allen Nähten. Welchen Stellenwert haben denn heute die Berlin Tennis Open?
Ja, es wird daran gearbeitet, dass diese Bedeutung des Turniers in Berlin, die Wiederaufnahme, immer mehr zur Geltung kommt und das gelingt. Von Jahr zu Jahr ist das Feld besser, von Jahr zu Jahr sind die Zuschauerzahlen besser. Also da entwickelt sich was. Die Idee, hier auf Rasen zu gehen, wird mittlerweile angenommen und insofern ist auch der Zuschauerzuspruch da. Letztes Jahr war der Finaltag erstmals seit der Wiederaufnahme des Turniers hier im Grunewald ausverkauft. Heute ist es schon Freitag, Samstag und Sonntag 3 Tage ausverkauft und auch heute beim Starttag im Hauptfeld ist es jetzt natürlich nicht proppevoll, aber doch relativ gut besucht. Also da kommt was und entwickelt sich was.
Na, dann gucken wir mal, wie die nächsten Tage so werden bei den Berlin Tennis Open. Unser Sportreporter Guido Ringel war das mit den Hintergründen und Erläuterungen. Vielen Dank dafür und wir werden dieses Turnier natürlich die nächsten Tage beobachten. Und für die Tennisspielerinnen wird dann ab morgen das Wetter auch wieder, sagen wir mal, besser, nämlich wärmer. Heute nochmal ein Tag zum Durchlüften. 19, 20 Grad sind es aktuell in Berlin, 20 in Brandenburg an der Havel und auch in Perleberg. Es wird Stück für Stück sonniger, aber nicht so richtig sonnig. Das passiert dann morgen, viel Sonne und deutlich wärmer, bis 27 Grad. Morgen am Nachmittag gibt es dann vielleicht auch noch mal ein paar Wolken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung 3 Kafeland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Kremmen und Fair Berlin Stau plus 20 Minuten. Der Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding Abwegstraße, auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Die A103 Richtung Steglitz zwischen Saarstraße und Vielandstraße ist wegen Instandsetzungsarbeiten bis Mitte Juli nur die rechte Spur frei. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Marienfelde, Großbehrenstraße. An der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt bis Samstag. Statt auswärts kann man nicht in die Daimlerstraße abbiegen. Tiergarten, die Klingelhöferstraße wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei. Und Wilmersdorf, die Uhlandstraße ist zwischen Fechnerstraße und Berliner Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier hat es einen Unfall gegeben. Allen unterwegs, gute Fahrt.
20 nach 2 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Im Krieg gegen den Iran droht Israel nun auch der Zivilbevölkerung in Teheran. Und diese Drohung wirkt. Schon längst wollen viele aus der Metropole fliehen. Aber auch in Israel gibt es Opfer und größere Schäden. Eine Lösung und ein Ende der Angriffe ist derzeit nicht in Sicht. Mehr in den Meldungen mit Patrick Buchmüller.
Nach dem Großangriff Israels auf den Iran geht der gegenseitige Beschuss weiter. Israel hat in der Nacht zu Freitag vor allem Atomanlagen im Iran beschossen. Der Iran feuert seither Raketen und Drohnen auf Israel, auch in der Nacht. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Es ist bereits die dritte Nacht, in der vor allem der Großraum Tel Aviv heftige Raketenangriffe aus dem Iran erlebte, die Menschen so bislang nicht gewohnt sind. Denn auch nur eine Rakete aus dem Iran kann hunderte Kilo Sprengstoff tragen, die riesige Schäden anrichten, wenn sie das israelische Luftabwehrsystem überwinden. So starben 3 Menschen bei einem Raketentreffer auf ein Haus in der nördlichen Hafenstadt Haifa. 4 Menschen kamen in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Petach Tikva bei Tel Aviv ums Leben, obwohl einige davon in ihren Schutzräumen waren. Auch das US-Konsulat im Stadtzentrum von Tel Aviv wurde bei einer Explosion leicht beschädigt. Auch wenn viele in Israel sich ein Ende des Krieges wünschen, so sind viele gleichzeitig froh, dass ihr Land etwas gegen die atomare Bedrohung aus Teheran unternimmt.
Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimer bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hat Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im Nordhessen. Hessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs wiedererkannt. Drogenfahnder haben in Neapel mehr als 100 Kilogramm Ketamin entdeckt. Das hat die italienische Polizei mitgeteilt. Demnach wurde das Ketamin in Paketen mit Pasta und Mehl entdeckt, die nach Los Angeles gehen sollten. Die organisierte Kriminalität hätte daran mehrere Millionen Euro verdient, hieß es. Ketamin war einst als Narkosemittel entwickelt worden und wird inzwischen zunehmend als Partydroge verwendet. In Berlin und weiten Teilen Brandenburgs wird das Grundwasser immer knapper. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, in Auftrag gegeben hat. Ingo Jansen, RBB 24.
Den Angaben zufolge gibt es in ganz Berlin Wasserstress. Das bedeutet, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich neu bildet. Besonders betroffen ist der Südosten der Hauptstadt. In Brandenburg leiden laut der Studie 15 von 18 Landkreisen unter Wasserstress. Das sei ein Problem, sagte ein BUND-Sprecher, denn das Brandenburger Trinkwasser werde zu mehr als 90% aus Grundwasser gewonnen. Die Klimakrise verschärfe die Wasserknappheit weiter. Mehr Trockenheit und weniger regionale Niederschläge ließen den Grundwasserspiegel nach und nach sinken. Der BUND fordert deshalb ein Umdenken in der Wasserpolitik. Der Wasserbedarf müsse gesteuert werden. Außerdem brauche es Anreize zum Schutz von Wasserressourcen.
Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit hat ein Prozess um einen versuchten Brandanschlag begonnen. Ein 35-jähriger Russe soll versucht haben, die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. Dazu kippte er nach Polizeiangaben mehr als 10 Liter Kraftstoff vor der Wohnungstür des Nachbarn aus. Das explosive Gemisch soll in die Wohnung des Opfers geflossen sein. Als die alarmierte Polizei kam, behauptete der Angeklagte laut Zeugenaussage, er sei Nazi und habe den ausländischen Nachbarn töten wollen. Als Grund gab er seine Hoffnung an, wegen der Wohnungsnot lange ins Gefängnis zu kommen. Ein Gutachter überprüft, ob der Angeklagte nach dem Prozess in die Psychiatrie muss. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und verbreitet trocken. Dazu recht windig. Aktuell in Berlin-Buch 18 und in Dahlem 20 Grad, in Wiesenburg 19 und in Guben 20 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken und es wird wieder wärmer. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad. Die Zeit 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Das deutsche Gesundheitssystem ist sehr teuer, doch die Leistung ist im internationalen Vergleich nur noch Mittelmaß und es spitzt sich immer weiter zu. Seit Jahren steigen die Kosten schneller als die Einnahmen. Für eine grundlegende Reform bleibt nicht mehr viel Zeit. Die neue Gesundheitsministerin Nina Warken von der CDU steht vor einer Herkulesaufgabe. Intensivmediziner Professor Christian Karagiannidis war unter anderem Mitglied der Krankenhauskommission der Bundesregierung. In seinem Buch »Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen« macht er konkrete Reformvorschläge für ein effizienteres Gesundheitssystem in Deutschland. Das ARD-Interview der Woche hat Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt geführt.
Wir wollen heute mit Ihnen reden, weil die Gesundheitspolitik mal wieder in aller Munde ist. Einige neue Vorschläge werden schon diskutiert nach dem Motto neue Regierung, neues Glück. Ministerin Nina Warken von der CDU will aber erstmal zuhören, auf die unterschiedlichen Verbände zugehen. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger Lauterbach ist sie ja nicht vom Fach, sie muss sich noch einarbeiten. Aber kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein, wenn mal jemand von außen auf dieses komplizierte Politikfeld guckt?
Ja, ganz grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn jemand unvoreingenommen irgendwo reinkommt und sich selbst ein Bild macht. Wir haben nur das Problem im Gesundheitswesen, dass es ein unglaublich komplexes System mittlerweile geworden ist. Und Frau Warken hat das ganz große Problem im Vergleich zu ihren Vorgängern und Vorgängerinnen, dass sie das erste Mal in der Situation ist, selbst wenn sie nichts tut, dann wird das System so nicht mehr weiter funktionieren, wie wir es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren gekannt haben.
Also früher hat man einfach ein bisschen mehr Geld reingeschossen und dann lief der Laden irgendwie und das geht nicht mehr.
Ja, das hatten wir ja bis zur letzten Legislatur über viele Jahre hinweg. In der letzten Legislatur gab es ja das erste Mal wirklich grundlegende Reformen und wir sind jetzt an so einem Kipppunkt angelangt. Das liegt unter anderem daran, dass vor uns dieser große demografische Wandel liegt. Das liegt an dieser Kostenexplosion, die wir im Gesundheitswesen haben, um das einmal zu sagen. Wir verdienen so im Schnitt etwa 4% mehr und das nehmen die Krankenkassen dann auch mehr ein, das ist die sogenannte Grundlohnrate. Wir geben aber mehr als 8% jährlich zusätzlich aus. Das heißt, das System kommt im Moment an so einen Punkt, wo die Finanzierung einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir sie gewöhnt sind. Und auf der anderen Seite merken wir ja auch als Patientinnen und Patienten selbst, irgendwie funktioniert das System nicht mehr so. Wir warten ewig und drei Tage auf Termine. Wir müssen durch ein total kompliziertes System durch. Das heißt, das ist schon anders, als das noch vor ein paar Jahren war.
Sie haben gerade ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen«. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Also woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
Wir haben extrem viel Geld im System und wir haben auch viele Ressourcen. Also wir haben im internationalen Vergleich, sind wir das Land, was fast die meisten Ärztinnen und Ärzte pro Kopf der Bevölkerung hat. Und selbst die Pflegekräfte, die wir haben, sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern bezogen auf die Bevölkerung deutlich mehr. Das bedeutet, ich kann aus dieser Substanz schöpfen. Und wenn ich jetzt die richtigen Reformen mache, und das sind natürlich auch Reformen, die ein Stück weit wehtun werden und müssen, dann habe ich die große Chance, dass ich das System auch wirklich gut und vor allen Dingen nachhaltig aufstelle.
Niemand kann in diesem System wirklich neutral sein. Sie natürlich auch nicht. Sie sind Arzt, damit Teil des Systems. Sie haben Minister Lauterbach bei der Krankenhausreform beraten, verteidigen die auch. Wir haben zu viele Krankenhäuser, sagen Sie. Aber was sagen Sie dann dem Landrat, der bald verkünden muss, in unserem Kreis wird es bald kein Krankenhaus mehr geben?
Ja, ich glaube, man muss sich da ein Stück weit ehrlich machen. Wir müssen einmal gucken, was haben wir für eine Personalentwicklung vor uns? Welche riesige Schwierigkeiten haben wir gerade in den strukturschwachen Regionen überhaupt noch Ärztinnen und Ärzte oder Pflegepersonal zu bekommen? Da sage ich jedem Landrat, das wird einfach nicht mehr gut gehen in dieser Form für die Zukunft. Man kann aber auch positiv sagen, wir haben einen sehr gut ausgebauten Rettungsdienst in Deutschland. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen, dass der Herzinfarkt, Schlaganfall nicht vernünftig versorgt wird in Deutschland. Und wenn ich dann vielleicht so große Personalschwierigkeiten habe, dass ich das Krankenhaus allein aus der Sicht nicht mehr halten kann, dann muss ich mir einfach Gedanken über Alternativen machen und die gibt es in meinen Augen.
Aber trotzdem machen sich natürlich auf dem Land viele Sorgen. Was passiert im Notfall, wenn man schnell ins Krankenhaus muss? Lassen Sie die Menschen auf dem Land im Stich?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich will mal ein Beispiel aus der täglichen Praxis machen. Wenn Sie einen Schlaganfall haben, dann kommt es extrem stark darauf an, dass das Gefäß wieder sehr schnell durchblutet ist. Und wenn Sie jetzt ein Krankenhaus ansteuern, auch mit dem Rettungsdienst, was vielleicht 10 oder 15 Minuten von zu Hause entfernt ist, und das Krankenhaus hat aber keine Möglichkeit der Versorgung des Schlaganfalles, dann kostet es meist mehrere Stunden, bis der Patient oder die Patientin zu dem Krankenhaus verlegt wird, was dann vielleicht weiter weg ist, was den Schlaganfall gut behandeln kann. Und dann macht es mehr Sinn, in so einer Situation weiterzufahren und dafür vielleicht ein paar Minuten in Kauf zu nehmen. Am Ende spare ich unglaublich viel Zeit. Und viele Bürgerinnen und Bürger verstehen das auch. Genauso große onkologische Eingriffe, das heißt Krebseingriffe, dafür sind viele bereit, sehr weit zu fahren. Was wir der Bevölkerung aber garantieren müssen, ist, dass die Grundversorgung, das bedeutet pflegerische Grundversorgung und hausärztliche Grundversorgung, vor Ort auch in Zukunft wirklich gut funktionieren muss.
Wir reden darüber, wie wir unser Gesundheitssystem wieder fit machen können. Und es gibt ja auch jetzt schon ein paar neue Vorschläge in der Diskussion. Bitte helfen Sie uns mal, die einzuordnen. Zum Beispiel aus der SPD kam jetzt der Vorschlag, die Beitragsbemessungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte anzuheben. Das hätte zur Folge, dass Besserverdienende mehr Geld für ihre Krankenkasse zahlen müssen. Für zwei Drittel würde sich gar nichts ändern. Eine gute Idee?
Nein, das ist keine gute Idee. Und zwar aus dem Grund, dass die Beitragsbemessungsgrenze, wenn wir sie anheben würden, wir liegen ja im Moment so etwa bei 64.000, und wenn wir die auf 80.000 anheben würden, würde das nochmal eine enorme Zusatzbelastung bedeuten für die deutsche Wirtschaft. Das ist so ähnlich wie eine weitere Kostensteigerung. Das wirkt zwar auf den ersten Moment irgendwie gerecht, ja, wenn ich auch Besserverdienende mit einbeziehe. In der Krankenversicherung ist es aber im Gegensatz zur Rentenversicherung so, je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich ja nicht raus. Das ist der große Unterschied zur Rentenversicherung. Deswegen ist die Beitragsbemessungsgrenze in meinen Augen bei den 64.000 Euro im Moment wirklich gut gesetzt und hat auch einen Teil, eine, finde ich, sozial gerechte Komponente. Ich würde die nicht angreifen im Moment.
Sie machen in Ihrem Buch einen anderen Vorschlag und der lautet Selbstbeteiligung auch für gesetzlich Versicherte. Also Privatpatienten kennen das Prinzip. Sie schlagen vor, wer 60.000 Euro im Jahr verdient, muss 600 Euro im Jahr selbst zahlen. Wer 25.000 verdient, muss 250 Euro im Jahr selber zahlen. Beliebt machen Sie sich damit auch nicht.
Nein, man macht sich damit nicht beliebt, aber wir machen uns mit wenigen Reformen, glaube ich, im Laufe der nächsten Jahre wirklich beliebt. Und diese Selbstbeteiligung, ich vergleiche das gerne mit dem Auto. Nehmen Sie eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung oder mit 250 oder 500 Euro Selbstbeteiligung, führt einfach dazu, dass ich nur dann zum Arzt gehe, wenn ich auch wirklich was habe. Und was wir in der Medizin in den letzten Jahren wirklich bemerkt haben, und das sind nicht nur Hausärzte und Hausärzte, sondern insbesondere auch unsere Notaufnahmen, dass wir zunehmend Bagatellfälle haben. Auch die Kinderärzte berichten das mittlerweile rauf und runter. Und die Selbstbeteiligung führt einfach dazu, dass es der ökonomische Anreiz, dass ich mit Bagatellen nicht zum Arzt gehe.
Es gibt noch mehr Vorschläge, von denen ich vermute, dass sie bei den Versicherten nicht so gut ankommen werden. Sie befürworten zum Beispiel das Primärarztsystem. Das bedeutet, egal wo es zwickt, man muss zuerst zum Hausarzt gehen. Und das werden sicherlich manche als Bevormundung empfinden. Nach dem Motto, wenn ich Rücken habe, will ich gleich zum Orthopäden gehen. Das ist der Spezialist und nicht erst zum Feldwald- und Wiesenarzt.
Deutschland ist eines der ganz wenigen Gesundheitssysteme auf der Welt, was eben kein Primärarztmodell hat. Und diese Primärarztsysteme sind sehr gut untersucht. Man hat wirklich sehr schön nachweisen können, dass die Behandlungsqualität besser wird und dass das System auch funktioniert. Und es dient einfach den Patienten besser durch dieses komplizierte System zu schleusen. Deutschland hat bei der Digitalisierung ja nun wirklich extrem viel aufzuholen. Und wenn wir wollen, dass das Primärarztsystem funktioniert, dann brauchen wir ein vollständig digitales Gesundheitssystem.
Genau, darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Also Sie setzen große Hoffnung in diese neue elektronische Patientenakte. 20 Jahre haben wir in Deutschland darüber diskutiert. Jetzt ist sie da. Es gibt immer noch Bedenken. Wie zufrieden sind Sie denn mit der EPA?
Ich bin erstmal froh, dass sie eingeführt wird. Der Gedanke geht zurück auf Ulla Schmidt. Über 20 Jahre ist das her, dass sie die elektronische Patientenakte einführen wollte. Jetzt haben wir sie endlich. Was jetzt aber wichtig ist, und meine Empfehlung an die Ministerin wäre, extrem viel da rein zu investieren. In dem Moment, wo ich weiß, was der Patient hat, und ich kann Ihnen das aus unserem Klinikalltag gerade von gestern noch sagen, wenn wir nicht wissen, was vorher passiert ist bei einem Patienten, der sich selbst nicht mehr äußern kann, weil er einfach so schwer krank ist, dann fehlen uns ganz, ganz wichtige Vorinformationen. Und das ist etwas, was wir mit der elektronischen Patientenakte deutlich besser hinbekommen. Der Hausarzt sieht, wo war der Patient vielleicht vorher, war vielleicht beim Facharzt, und insbesondere sehen wir auch, welche Medikamente haben die Patienten eingenommen. Das heißt, die elektronische Patientenakte wird ein Schlüssel sein, um das in das System deutlich effizienter aufzustellen. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde das machen, was die Spanier jetzt machen. In der Region um Barcelona herum, in Katalonien, geht man jetzt so weit, dass man sagt, uns ist das so wichtig. Wir verknüpfen alle Gesundheitseinrichtungen digital miteinander und alle haben Zugriff innerhalb dieses Netzwerks. Das ist für mich ein Schlüssel, wie wir die Versorgung der Patienten in der Zukunft auch stemmen können, selbst wenn dieser enorme demografische Wandel vor uns liegt.
Das klingt sehr optimistisch. Vielen Dank, Professor Christian Karadjanidis, Intensivmediziner aus Köln und Autor des Buches Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen. Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Also wir möchten ja der neuen Ministerin gerne sozusagen eine To-Do-Liste schreiben. Was würden Sie ihr jetzt auf den Weg geben für die nächsten 4 Jahre?
Ja, ich würde ihr auf den Weg geben, dass sie insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten die Notfall- und Rettungsdienstreform auf den Weg bringt, dass sie das Pflegekompetenzgesetz auf den Weg bringt, dass Pflegefachpersonen endlich eigenverantwortlich behandeln dürfen. Ich würde unheimlich viel nochmal investieren in die Digitalisierung und da auch wirklich Geld in die Hand nehmen, weil es gut angelegt ist. Das Primärarztmodell, wie es ja im Koalitionsvertrag steht, muss wirklich gut ausgestaltet sein. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch mal 2 Monate länger für brauchen. Dafür muss es dann auch wirklich funktionieren.
Mein Fazit, ein Politiker, der in der Beliebtheitsskala nach oben will, der sollte nicht in die Gesundheitspolitik gehen. Da kann man sich nur unbeliebt machen. Irgendjemand ist immer sauer, oder?
Ja, ich glaube, natürlich ist jemand sauer. Wir haben 400 oder mehr als 400 Lobbyverbände im Bereich der Medizin. Wir haben eine hohe Anspruchshaltung mittlerweile in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite erlebe ich es schon, wenn man ehrlich spricht und sagt, so und so ist die Situation, so ist unsere Personalentwicklung, so ist die Kostenentwicklung, so stark wird der Druck auf die deutsche Wirtschaft werden, dann verstehen das viele Menschen. Und auch wenn man nicht begeistert ist, ist es zumindest so, dass eine gewisse Akzeptanz durch die Ehrlichkeit entsteht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir der Bevölkerung auch nicht immer suggerieren sollten, es bleibt alles so, wie es ist. Es gibt keine Leistungseinschränkung. Das würde ich nicht tun, sondern ich würde sagen, wir haben hohe Reserven im System und wenn wir das System effizienter aufstellen, dann ist es auch wirklich nachhaltig für die Zukunft. Aber es wird nicht alles so bleiben können, wie es im Moment ist. Und meine Erfahrung ist, gerade wenn man mit der Bevölkerung spricht, viele verstehen das auch wirklich.
Das ARD-Interview der Woche heute mit Professor Christian Karadjanidis, Intensivmediziner aus Köln. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Hauptstadtkorrespondent Uwe Bernd war das im Gespräch mit dem Intensivmediziner Christian Karadjanidis. Ein Tag zum Durchlüften ist heute. Aktuell die Temperaturen in Berlin zwischen 20 und 21 Grad. Cottbus meldet 19, 21 sind es in Perleberg. Am Nachmittag wird es örtlich ein bisschen sonniger. Wolken gibt es auch noch dazu. Die kommende Nacht dann gering bewölkt bei 13 bis 10 Grad. Morgen wird es dann spürbar wärmer als heute. 27 Grad sind vorhergesagt, dazu viel Sonne. Am Nachmittag dann ein paar Wolken dazu. Mittwoch bleibt es warm, dann könnten aber auch einzelne Schauer mit dabei sein.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Kremmen und Fehr Berlin Stau plus 10 Minuten. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding, Abwegstraße, auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Die A103 Richtung Steglitz zwischen Saarstraße und Vielandstraße ist wegen Instandsetzungsarbeiten bis Mitte Juli nur die rechte Spur frei. Wilmersdorf, die Uhlandstraße, ist zwischen Ferchner Straße und Berliner Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier hat es einen Unfall gegeben. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Marienfelde, Großbärenstraße. An der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt bis Samstag. Statt auswärts kann nicht in die Daimlerstraße abgebogen werden. Und noch Tiergarten, die Klingelhöferstraße. Wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei. Allen unterwegs gute Fahrt.
Und es wird gleich 14.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Eigentlich wollten die Regierungschefs der G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Kanada über Wirtschaftsfragen beraten. Doch daraus wird wohl eher wenig, denn das Treffen findet in Krisenzeiten statt, auch weil die Lage in Nahost außer Kontrolle zu geraten droht. Mehr in den Meldungen mit Patrick Buchmüller.
Im Konflikt zwischen Israel und dem Iran setzen beide Länder ihre Luftangriffe mit unverminderter Härte fort. Die israelische Armee meldete am Nachmittag Angriffe auf Standorte von Boden-Boden-Raketen im Iran sowie auf mehrere Kommandozentralen der Revolutionsgarden in der Hauptstadt Teheran. Außerdem wurden Teile der iranischen Atomanreicherungsanlage Natanz zerstört. Der Iran führt weitere Vergeltungsschläge aus und traf mit Raketen unter anderem Tel Aviv und Haifa. In beiden Städten waren schwere Explosionen zu hören. Auf beiden Seiten gab es offenbar zahlreiche Todesopfer und Verletzte. Israels Verteidigungsminister Katz drohte Teheran mit weiterer Vergeltung. Angesichts der gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran ruft die Bundesregierung Deutsche in der Region auf, sich zu melden. Betroffene sollten sich in die offiziellen Krisenvorsorgelisten eintragen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Der Krisenstab will diese Menschen dann bei der Ausreise unterstützen. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Fast 4000 Deutsche in Israel haben sich bislang über die online-basierte Krisenvorsorgeliste Elephant registriert. Die Zahlen stiegen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Man müsse außerdem von einer noch deutlich höheren Dunkelziffer von Deutschen im Land ausgehen. Elephant steht für elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland. Über diese Liste werden Informationen ausgetauscht, etwa über mögliche Unterstützungsleistungen bei einer Ausreise. Derzeit allerdings ist eine Evakuierung aus Israel per Flugzeug nicht möglich, betonte der Sprecher, da der Luftraum gesperrt ist. Andere Optionen würden vom Krisenstab der Bundesregierung geprüft.
In Berlin ist ein Gedenkort für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht worden. Zunächst wurde ein Gedenkstein enthüllt. Geplant ist später auch ein deutsch-polnisches Haus. Erinnert werden soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges und der deutschen Besatzungsherrschaft wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, für die Polen stehe vor allem die Erinnerung im Vordergrund. Die Gedenkstätte entsteht am historisch symbolträchtigen Ort, der Krolloper. Von dem Haus aus hat Hitler am 1. September den Überfall auf Polen verkündet. Bundesgesundheitsministerin Wagen will den Bericht über die sogenannte Maskenaffäre ihres Vorgängers Spahn nicht veröffentlichen. Der Bericht hat sich mit dem Vorwurf beschäftigt, das Gesundheitsministerium habe unter Führung von Spahn Corona-Masken zu teuer eingekauft. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Gerichtsverfahren mit Anbietern und Lieferanten von Masken laufen bis heute. Bereits im September vergangenen Jahres hatte der Haushaltsausschuss im Bundestag vom Gesundheitsministerium Aufklärung verlangt. Es sollte darlegen, warum Ex-Minister Spahn in der Corona-Pandemie teure Schutzmasken angeschafft hat. Mittlerweile gibt es dazu einen unveröffentlichten Bericht der Sonderermittlerin Sudhoff, SPD. Darin heißt es unter anderem, Spahn habe Warnungen zum Vorgehen bei der Maskenbeschaffung aus dem Innen- und Verteidigungsministerium ignoriert. Der CDU-Politiker bestreitet das. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte Spahn, er hat keine Warnung bekommen.
In Berlin kann man auf mehr als 30 Straßen bald wieder schneller fahren. Aus einer Vorlage des Senats geht hervor, dass das Tempo 30 auf insgesamt 34 Straßenabschnitten dauerhaft abgeschafft werden soll. Als Grund dafür gibt die Senatsverwaltung für Mobilität und Umwelt an, dass dort die Luftqualität gut genug sei. Die von der EU vorgegebenen Grenzwerte würden eingehalten. Deswegen sei eine Maßnahme zur Luftreinhaltung nicht mehr notwendig. Betroffen von der Anhebung von Tempo 30 sind unter anderem Abschnitte der Danziger Straße in Pankow, der Hermannstraße in Neukölln sowie der Leipziger Straße und der Friedrichstraße in Mitte. Im Gegenzug sollen aber weitere nächtliche Tempo-30-Zonen in Berlin eingeführt werden, um Anwohnende vor Lärm zu schützen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und verbreitet trocken, dazu recht windig. Aktuell in Berlin-Buch 18 und in Dahlem 20 Grad, in Wiesenburg 19 und in Guben 20 Grad. Morgen dann mehr Sonne als Wolken und es wird wieder wärmer. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad. Die Zeit 14.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Es sollte gestern ein buntes Fest der Vielfalt werden im brandenburgischen Bad Freienwalde nordöstlich von Berlin. Doch kurz vor Beginn stürmten Vermummte über den Platz und griffen Menschen mit Schlagstöcken an. Mindestens 2 Personen wurden verletzt. Es sollen 10 bis 15 Angreifer gewesen sein, die noch nicht gefasst sind. Veranstaltet wurde das Fest von einer städtischen Initiative, der auch teilweise die queere Community angehört. Das lässt vermuten, dass die Angreifer aus der rechtsextremen Szene stammten. RBB-Reporter Olaf Sundermeier recherchiert seit Jahren in dieser Extremistenszene und hat sich in Bad Freienwalde umgehört heute. Ich habe ihn vorhin gefragt, welche Erkenntnisse er hat.
Es ist schon davon auszugehen, dass das Akteure aus der rechtsextremistischen Szene gewesen sind, die diesen Angriff dort vorgetragen haben. Gesichert ist es nicht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Aber der Organisationsgrad, die Angriffsform, auch das Angriffsziel mit dieser Veranstaltung von Bad Freienwalde ist bunt, mit einem harten querfeministischen Kern, der augenblicklich so ein bisschen im Kern der Auseinandersetzung in Brandenburg steht, wo es zurzeit viele Anfeindungen, Angriffe auf Symboliken und auch auf Veranstaltungen dieser Art gibt, lässt darauf schließen, dass dort Aktivisten aus der rechtsextremistischen Szene diesen Angriff vorgetragen haben. Ein Reporter von dem RBB, mit dem ich heute den ganzen Tag unterwegs bin, hat den selbst erlebt und dokumentiert diesen Angriff. Es gibt dort auch in Märkisch-Oderland eine sehr aktive rechtsextremistische Szene, deren Aktivitäten, offensive Aktivitäten in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen hat. Und nach meiner Bewertung war dieser Angriff, bislang wurde dieses Bündnis nur behelligt und beobachtet auch von der rechtsextremistischen Szene, so etwas wie eine neue Stufe der Eskalation.
Das Bündnis Brandenburg zeigt Haltung, hat mitgeteilt, Angriffe dieser Art hätten zugenommen. Du beschreibst es ja auch. Das stimmt also, dass solche Veranstaltungen zunehmend ins Visier von Rechtsextremisten geraten.
Das sagen uns zumindest alle möglichen Betroffenen aus der Szene, diejenigen, die sich mit querfeministischen Themen beschäftigen, die selbst aus der queeren Szene kommen. Belastbare Zahlen dazu gibt es bislang, sage ich bislang, noch nicht. Und ich habe dazu mit dem Innenministerium und mit den zuständigen Polizeien heute mehrere Gespräche geführt. Was wir gesichert wissen, ist, dass rechtsextremistische Gewalt deutlich zugenommen hat, insbesondere auch in Brandenburg, aber auch in Berlin. Und wir wissen, dass im vergangenen Wahljahr die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen hat, rechts, aber auch links gegen rechts. Insofern haben wir hier ein aufgeheiztes Klima, in dem jetzt im Prinzip auch dieser Angriff offensichtlich stattgefunden hat in einer Zeit, die sich Pride Month nennt, also eine Zeit, wo Leute aus der queerfeministischen Szene aktiv für ihr Anliegen in die Öffentlichkeit treten wollen, wo rechtsextremistische Kreise wiederum eine Gegenkampagne starten und auch am Laufen haben in Brandenburg durch verschiedene Aktionen. Zuletzt gab es eine abgebrannte Regenbogenfahne vor dem Rathaus in Dahlgow-Döberitz, eine gestohlene Regenbogenfahne in Beeskow im Landkreis Oder-Spree. Insofern sehe ich das schon in diesem Gesamtkontext.
Noch kurz zum Schluss, Olaf, das Fest gestern wurde nach dem Angriff fortgesetzt und zwar unter Polizeischutz. Sind solche Veranstaltungen für mehr Vielfalt in Brandenburg inzwischen nur noch mit einem solchen Schutz durchführbar?
Auf jeden Fall sind sie mit einem konsequenten Sicherheitskonzept nur durchführbar. Und die beteiligten Behörden, also insbesondere die Landespolizei, muss da schon in einer starken Kommunikation mit den Veranstaltern sein. Die Polizei muss Präsenz haben, muss sich vor Ort auch kümmern. Das brachte im Prinzip auch Landesinnenminister Wilke mit zum Ausdruck, der gestern gleich nach Bad Freienwalde gefahren ist. Ich würde aber auch vor so einer Hochrüstung der Gesellschaft irgendwie warnen und sagen, man kann seine freie Meinung irgendwie auf öffentlichen Plätzen nur noch unter äußerster Gefahr äußern in Brandenburg. Das ist so nicht. Aber es braucht Sicherheitskonzepte und man muss umsichtig sein und die Polizei muss das auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Das sagt RBB-Reporter Olaf Sundermeier nach dem Angriff auf ein Fest der Vielfalt im brandenburgischen Bad Freienwalde gestern. 3:11 ist es jetzt. Nicht selten ist das, was in einem Film gezeigt wird, der Wirklichkeit ein paar Schritte voraus, aber jetzt holt die Wirklichkeit auf, zumindest an einem Punkt. Erstmals in der Geschichte des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 wird nämlich eine Frau den Chefposten übernehmen. Unsere Korrespondentin aus London, Franziska Hoppen, stellt sie uns vor.
Bisher gab es das nur in James-Bond-Filmen, wo die britische Schauspielerin Judi Dench die fiktionale MI6-Chefin spielte. Nun soll ab Herbst die langjährige Agentin Blaise Metrivelli die operative Verantwortung für den britischen Geheimdienst übernehmen. Eine historische Ernennung. Metrivelli arbeitet seit 1999 für den MI6 und ist derzeit Generaldirektorin für Technologie und Innovation. Eine Abteilung, die unter anderem damit beschäftigt ist, die Identität der Agenten geheim zu halten. Den größten Teil ihrer Laufbahn hat die 47-Jährige in verschiedenen Funktionen im Nahen Osten und in Europa verbracht. Premierminister Keir Starmer teilte mit, dass ihre Ernennung in eine Zeit falle, in der die Arbeit der britischen Nachrichtendienste so wichtig sei wie noch nie. Denn das Vereinigte Königreich sei mit Bedrohungen von noch nie dagewesenem Ausmaß konfrontiert. Ob Aggressoren, die ihre Spionageschiffe in britische Gewässer schickten oder Hacker, die mit Cybertaktiken versuchten, öffentliche Dienste zu stören. Auch Außenminister David Lammy betonte die Bedeutung der Rolle in Zeiten globaler Instabilität. Als MI6-Chefin wird Metrivelli dem Außenministerium unterstellt sein. Anders als in den James-Bond-Filmen wird das Oberhaupt des Geheimdienstes nicht als M, sondern als C bezeichnet.
Der MI6, der britische Auslandsgeheimdienst, bekommt also jetzt erstmals eine Chefin aus London, war das Franziska Hoppen. Deutschland und seine Bundeswehr, das ist nach wie vor eine ziemlich angespannte Beziehung, wie gerade erst die Diskussion um den ersten Veteranentag gestern gezeigt haben. Viele Zivilisten fremdeln mit Soldatinnen und Soldaten in Flecktarn, von denen wiederum manche die Wertschätzung dafür vermissen, dass sie sich in den Dienst ihres Vaterlandes stellen und dafür manchmal auch einen hohen Preis zahlen. Jedes Jahr verzeichnet die Bundeswehr 200 Fälle von posttraumatischen Belastungsstörungen. Reporter der ARD-Wissenschaftsredaktion haben einen ehemaligen Elitesoldaten begleitet, der bis heute mit den Folgen seines Einsatzes ringt.
Daniel S. war Fallschirmjäger und Fernspäher. Zweimal in Afghanistan im Einsatz, dafür trainiert, auch in Extremsituationen zu funktionieren. Und doch ist er traumatisiert nach Hause zurückgekehrt. Es gab nicht den einen spezifischen Auslöser, ein bestimmtes Gefecht, eine außer Kontrolle geratene Kampfhandlung, sagt er.
Die ständige Bedrohung durch Sprengfallen, immer wiederkehrende Nachrichten, dass es andere Kräfte, die selbst mit in dem Land sind, erwischt hat. Man sieht, verwundete, gefallene Kameraden werden in den Hubschrauber reingetragen und irgendwo ist dann so der Weak Point, glaube ich, wo dann einfach halt die Überlastung ist.
Trotzdem beendet er seinen Einsatz nach Augenschein unbeschadet. Erst ein Jahr später bricht sich seine erkrankte Psyche Bahn. Daniel S. beginnt, völlig irrationale Entscheidungen zu treffen, verlässt seine langjährige Partnerin ohne Begründung, fühlt sich wie in einem Strudel.
Selbst diejenigen, die man kennt, die einen lange kennen, die einem wirklich vertraut, sagen, hey, irgendwas stimmt nicht, du bist sehr, sehr negativ. Also mein Bruder, der sagt ständig, dein WhatsApp-Status oder dein Social Media, das kann ich mir gar nicht angucken, weil dann da ist ja nur Tod und Verderben.
Irgendwann realisiert Daniel S., er braucht Hilfe. Die Diagnose lautet posttraumatische Belastungsstörung. Er hat eine Form von Stress erlebt, die ihn vollkommen überflutet hat, mit der sein Geist nicht umgehen kann. Sein Kopf ist weiterhin im Krieg, ist nie in sein sichereres Leben in Deutschland zurückgekehrt.
Wenn mir zwei auf meinem Gehsteig mit meiner Tochter laufend entgegenkommen, dann geht es sofort los. Okay, habe ich die Option, noch diese Straßenseite zu wechseln? Können wir irgendwo abbiegen? Wie verhalten die sich? Haben die die Hände drin? Wie ist die Mimik? Sind die aggressiv?
Inzwischen ist Daniel S. in Behandlung, in einem spezialisierten Traumazentrum im Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Ging es zunächst darum, ihn psychisch zu stabilisieren, soll er sich jetzt seinem Trauma stellen, sich unter therapeutischer Begleitung bewusst mit Angstsituationen wie zum Beispiel Menschenmassen konfrontieren. Er hat noch einen langen Weg vor sich. Das Ziel, was er erlebt hat, als etwas zu sehen, das zu ihm gehört, aber hinter ihm liegt. Der Krieg, er soll zu einer Erinnerung werden.
Krieg im Kopf, so der Titel einer ARD-Reportage, die heute Abend im RBB-Fernsehen zu sehen ist, ab 21 Uhr in RBB Gesund. Und meine Kollegin Anna Korwes hat schon mal für uns reingeschaut.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das Centre Pompidou in Paris muss schließen. Mindestens 5 Jahre lang bleibt das berühmte Museum geschlossen wegen einer Asbest- und Generalsanierung. Bis Mitte September aber ist noch Zeit für einen kleinen Städtetrip nach Paris und natürlich dann auch einen Besuch des Centre Pompidou. Vor der jahrelangen Schließung durfte der deutsche Künstler Wolfgang Tillmanns sich hier für eine Ausstellung nochmal so richtig austoben. Unser Korrespondent in Paris, Kai Rienecker, hat mit ihm gesprochen und sich die Schau angeschaut.
Schon als Teenager war Wolfgang Tillmanns vom Centre Pompidou beeindruckt. Der erste Besuch im für damalige Verhältnisse gewagten Pariser Museumsbau sei für ihn so etwas wie ein persönlicher Erweckungsmoment gewesen. Noch heute schwärmt der mittlerweile 56-jährige Tillmanns von dem Gebäude, in dem er nun selbst ausstellen kann.
Die besondere Faszination am Pompidou ist, dass man Technik und Statik sehen kann, wie Dinge, die eigentlich kollabieren wollen, in der Waagerechten gehalten werden und in der Vertikalen. Also die Architektur ist sehr sichtbar.
Und das wollte Wolfgang Tillmanns auch bei seiner Ausstellung durchscheinen lassen, zumal er die Räume der schon aus dem Centre Pompidou ausgezogenen öffentlichen Bibliothek gestalten konnte. Der ehemalige Kopierraum ist auch Teil der Ausstellung. In verschiedenen Ecken der riesigen Fläche sind Klanginstallationen zu hören. Die Ausstellung von Wolfgang Tillmanns im Centre Pompidou enthält insgesamt 500 Einzelexponate. Die meisten davon sind Fotografien in ganz verschiedenen Größen. Einige Aufnahmen machen deutlich, dass Wolfgang Tillmanns auch politische Botschaften transportieren will.
Es gibt ein Bild von 2005 von der russischen Armee, was ich in Moskau gemacht habe, wo ich ein Gefühl hatte, einen Militarismus vor meinen Augen zu sehen, den ich so nicht kannte, und ein Gefühl, dass da gerade im Kontrast zu den westlichen Schaufenstern im Hintergrund eine Konstellation sich anbahnt, die nichts Gutes bedeutet.
Gleiches gilt für das Bild aus der Serie Empire von gesicherten Grenzanlagen an der amerikanisch-mexikanischen Grenze in Kalifornien. Ein Foto von vor 20 Jahren, das eindringlich auf die Gegenwart verweist.
Und deshalb ist so mein stärkstes Anliegen oder Erinnerung auch an mich selbst, dass man Geschichte nie sehen soll als etwas, was sich ankündigt und worauf man sich vorbereiten kann, sondern Geschichte ist eben genau das Heute.
In diesem Sinne ist der französische Titel der Ausstellung Rien ne nous y préparait, tout nous y préparait zu verstehen.
In Deutsch würde ich sagen, nichts konnte uns vorbereiten, alles hätte uns vorbereiten können.
Bis zum 22. September ist die Ausstellung von Wolfgang Tillmanns noch im Centre Pompidou zu sehen. Danach wird das komplette Museum für voraussichtlich 5 Jahre schließen.
Aus Paris war das Kai Rienecker über die letzte Ausstellung im Centre Pompidou, bevor das Museum für sage und schreibe 5 Jahre schließt. Tja, das Wetter, das ist ja eigentlich ganz nett da, um draußen Sport zu treiben. Nicht zu warm, so wie gestern, sondern eigentlich ganz angenehm, wenn man denn Sport treiben möchte. Meine Kollegin Sabine Dahl ist zu mir gekommen, die löst mich jetzt hier ab und sie möchte Sport treiben, beziehungsweise sie möchte drüber reden. Was ist das denn?
Ja, ich möchte drüber reden.
Echt?
Und ob wir dann nachher noch Sport treiben, lieber Clemens, darüber reden wir dann später. Jetzt erstmal reden wir über Sport drinnen. Wenn Frau ins Sportstudio geht, dann stellt sie ihren Ball. Kann sie das in Ruhe tun oder wird sie irgendwie ständig von Männern plump angemacht? Darüber reden wir gleich in einer Viertelstunde im Inforadio Sport denn sie wird sehr oft nicht in Ruhe gelassen.
Ja, das ist tatsächlich ein brisantes Thema und ein interessantes Thema jetzt gleich bei Sabine Dahl in einer Viertelstunde. Schneller Blick noch aufs Wetter. Wie gesagt, ganz nett heute, mal ein Tag zum Durchlüften. Aktuell die Temperaturen in Berlin 20, 21 Grad, Frankfurt-Oder meldet 19, Perleberg 21 Grad. Am Nachmittag wird es jetzt Stück für Stück sonniger, aber nicht richtig sonnig. Das passiert erst morgen. Ein paar Wolken gibt es dazu. Morgen wird es dann spürbar wärmer. Ich mache Schluss für heute, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und bis morgen, wenn Sie mögen. Clemens Schulze sagt Adio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest Stau plus 20 Minuten. Und in Richtung Dreikwerder zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls Stau an einer Baustelle, ebenfalls plus 20 Minuten. Die B112 Frankfurt-Oder Richtung Manschnow zwischen B5 und B167 eine ungesicherte Unfallstelle. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding abwechselnd. Straße. Auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee, auf der B2 stadtauswärts vom Malchow und in Fendpfuhl auf der Landsberger Allee in beiden Richtungen. Wilmersdorf, die Uhlandstraße, ist zwischen Ferchner Straße und Berliner Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier hat es einen Unfall gegeben. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Und Marienfelde, Großbärenstraße, an der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt und zwar bis Samstag. Statt auswärts kann nicht in die Daimlerstraße abgebogen werden. Das war's. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Und einen schönen Nachmittag wünsche ich. Sabine Dahl hier.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Gleich hören wir uns noch mal genauer an, was da am Wochenende in Bad Freienwalde passiert ist. Vermummte greifen ein Familienfest an. Dazu ein Interview. Zunächst einmal die Lage in Nahost. Krieg nun auch zwischen Israel und Iran. Patrick Buchmüller hat die Nachrichten.
Der Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran geht mit unverminderter Härte weiter. Beide Länder haben sich auch heute mit Drohnen und Raketen angegriffen. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat die Konfliktparteien zur Zurückhaltung und zu einer diplomatischen Lösung aufgefordert. Unsere Korrespondentin für den Iran, Isabel Gutowatz.
Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert. Israel will nach eigenen Angaben mit den Angriffen verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Die Führung in Teheran betont dagegen, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Irans Außenminister Araghchi unterstützte die Aussagen des Präsidenten und erklärte zudem, die Regierung in Teheran würde nicht auf den rechtmäßigen Zugang des iranischen Volkes zur Atomtechnologie verzichten. Man sei aber bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um international größeres Vertrauen in das eigene Atomprogramm zu schaffen.
Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimer bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hat Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Ermittler haben in einer international koordinierten Aktion eine der größten kriminellen Handelsplattformen im Darknet abgeschaltet. Ein 30-jähriger Deutscher wurde laut Behörden im spanischen Barcelona festgenommen. Er soll das Netzwerk mit anderen zusammen betrieben haben. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
5 Jahre lang seien auf der Darknet-Plattform Archetype Market illegale Geschäfte gemacht worden, vor allem mit Drogen und Medikamenten, so Europol. Dabei hätten mehr als 3000 Verkäufer rund 250 Millionen Euro umgesetzt. Die Ermittler sprechen von etwa 600.000 Kunden. In der vergangenen Woche sind dann laut der Europäischen Polizeibehörde bei Razzien in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Spanien 25 Objekte durchsucht worden. Bei den Razzien